Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Heute ist für uns eine besondere Folge, kann man so sagen. Es ist Folge 50 von Global gedacht, also ein kleines Jubiläum für uns im Podcast-Team. Und ja, am Anfang heißt es ja immer, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, dass ja, die Welt leider gar nicht oft genug auf den Kopf gestellt wird. Wenn ihr mal überlegt, so zum Beispiel, wie oft euch in der Tagesschau oder auf den Titelseiten der großen Zeitungen oder auch auf ja, Social-Media-Kanälen der Nachrichtenmedien in Deutschland Nachrichten aus dem globalen Süden begegnen, was ist da euer Gefühl? Wahrscheinlich eher, dass das gar nicht mal so oft passiert, besonders im Vergleich zu Nachrichten zum Beispiel aus den USA oder ja, manchmal auch News zu den Royals in Großbritannien zum Beispiel. Dieses Gefühl, was wir wahrscheinlich alle haben, wenn wir über die deutsche Medienlandschaft nachdenken, wird von einer Studie bestätigt, die Ladislaus Ludescher 2017 das erste Mal veröffentlicht hat und seitdem immer wieder mit mehreren Ergänzungsstudien angereichert hat. Die Frage, die er dabei ins Zentrum stellt, ist, wie realistisch bilden die Medien die Welt ab? Dafür hat Ludescher vor allem Beiträge aus der Tagesschau, aber auch immer wieder aus anderen deutschen und auch internationalen Leitmedien analysiert. Und das für den Zeitraum zwischen 2007 und 2016. Dabei hat er festgestellt, übergreifend über all diese Medien, gibt einzelne kleine Ausnahmen, darüber werden wir später auch noch sprechen, aber man kann wirklich sagen, in der absoluten Mehrheit ist eine Vernachlässigung des globalen Südens erkennbar, während ja überproportional viel über den sogenannten Westen, den Nahen Osten und Nordafrika berichtet wird. Deswegen spricht er davon, beziehungsweise deswegen heißt die Studie Vergessene Welten und blinde Flecken. Schaut gerne selbst mal in die Studie rein, die ist wirklich auch ja, sehr anschaulich dargestellt mit vielen eindrücklichen Beispielen und auch vielen Grafiken. Wir sprechen heute für die Folge mit dem Autor der Studie, also Ladislaus Ludescher, über die Ergebnisse, woher diese ja, mediale Vernachlässigung stammen könnte und auch was das für die Menschen im globalen Süden, aber eben auch für uns im globalen Norden bedeutet. Und ja, er wird auch einige Zahlen nennen und sehr, sehr eindrückliche Beispiele geben. Bevor wir so richtig in die Folge einsteigen und in das Gespräch einsteigen, wollen wir euch aber wieder ein bisschen Kontext geben und haben so ein bisschen Input vorbereitet. Genau, und es ist ja ein ja, sehr journalistisches, sehr medientheoretisches Thema und deswegen vielleicht die erste Frage vorweg geklärt. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass die Medien ein umfassendes Bild der Welt vermitteln? Weil es ist eben so, dass nicht nur gesellschaftliche Diskurse abgebildet werden, die schon existieren, sondern dass Medien eben auch solche Diskurse und ja, gesellschaftliche Diskussionen und so auch überhaupt erst anregen oder auch überhaupt erst entstehen lassen. Das nennt man in der Journalismustheorie auch Agenda-Setting oder Agenda-Setting. Und das bedeutet ganz einfach heruntergebrochen, dass Medien bestimmen, worüber wir als KonsumentInnen nachdenken. Also kann man so sagen quasi, dass das, was in den Nachrichten ist, ist bei uns im Kopf, damit beschäftigen wir uns, darüber reden wir vielleicht auch mit anderen und vieles andere auf der Welt bleibt dabei erstmal unbeachtet. Also ein blinder Fleck eben, wie der Titel der Studie ja auch schon sagt. Und klar, ein Bericht zum Beispiel kann die Meinung der Menschen positiv oder negativ beeinflussen. Wenn aber über ein bestimmtes Thema oder in dem Fall über eine bestimmte Region oder über bestimmte Kontinente gar nicht erst berichtet wird, kann die Meinungsbildung halt auch komplett verhindert werden, weil möglicherweise erst die Medienaufmerksamkeit ein Bewusstsein für das Thema geschaffen hätte. Vor allen Dingen, wenn dieses Geschehen eben weit weg ist. Und deswegen kann auch das Fehlen von Nachrichtenbeiträgen super relevant sein, ja, im gesellschaftlichen Diskurs, aber damit eben auch in der Politik zum Beispiel, wie die beiden zusammenhängen, darum wird es auch später nochmal gehen. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, wenn ein Geschehen weit weg ist, Nähe ist nämlich ein sogenannter Nachrichtenfaktor. Also ein Faktor, der bestimmt, ob ein Ereignis es wert ist sozusagen, dass darüber berichtet wird. Das kann sowohl geografische, aber eben zum Beispiel auch kulturelle Nähe sein. Also das erklärt zum Beispiel auch, warum Medien hier bei uns mehr über Fluten in Spanien oder den USA berichten, als zum Beispiel über Fluten in Pakistan. Aber zum Beispiel auch, warum über ein Erdbeben in Neuseeland berichtet wird. Das ist zwar geografisch super weit weg, aber eben uns kulturell näher. Andere Faktoren können zum Beispiel sein auch Negativität, Emotionen, Kontinuität, da wird es auch später nochmal drum gehen, Kontroverse oder Überraschung. Und ja, diese Nachrichtenfaktoren zusammen bestimmen eben den Nachrichtenwert. Und diese Theorie, das ist jetzt nur ein grober Abriss, da geht es noch ganz viel in die Tiefe, aber diese Theorie kann eben dabei helfen zu verstehen, warum es unterschiedlich intensive Aufmerksamkeit für bestimmte Nachrichten und für bestimmte Regionen gibt. Und oft ist es ja auch so, dass verschiedene Medien über die gleichen Dinge berichten, während wiederum die gleichen anderen Bereiche weggelassen werden. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die gleichen Nachrichtenfaktoren befolgt werden von den Medien. Aber Medien werden auch oft als Echokammer bezeichnet. Das bedeutet ja im wahrsten Sinne des Wortes eines Echos, dass etwas Gesagtes oder etwas Berichtetes von einer Seite von gleichgesinnten oder ähnlich gestimmten Medien zum Beispiel immer wieder zurückgeworfen wird. Also dass über die gleiche Nachricht wie ein Echo eben immer wieder berichtet wird und andere Ereignisse bleiben eben, ja, da sind wir wieder beim Titel, andere Ereignisse bleiben eben ein blinder Fleck. So, und mit dem Stichwort blinder Fleck haben wir jetzt erst einmal genug Journalismustheorie abgehandelt. Ich fühle mich schon ein bisschen zurückversetzt in meine Journalismusvorlesung im dritten Semester. Und ja, mit dem Input gehen wir jetzt direkt über in das Gespräch mit Ladislaus Ludescher, in dem er uns ganz viel über die Studie erzählt, aber eben auch, was das ja hier mit uns im globalen Norden macht, aber eben auch mit den Menschen im globalen Süden, dass die dort so ein blinder Fleck in unserer Medienwelt sind. Ja, hallo Herr Ludescher, vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen, uns unsere Fragen zu beantworten. Wir sprechen ja heute über Ihre Studie von 2017 und ja, unser Podcast heißt ja Global gedacht, deswegen dieser globale Blickwinkel, den Sie da eingenommen haben, das passt sehr gut und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie da sind. Sie haben in Ihrer Studie ja untersucht, wie ausgewogen sozusagen die Berichterstattung über verschiedene Teile der Welt ist oder wie sich das so verteilt, also ja, wo es da Unterschiede gibt, wie oft und in welcher Weise zum Beispiel über Europa oder Amerika berichtet wird, im Gegensatz zum Beispiel zu, ja, in welcher Weise über Länder zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent berichtet wird. Und ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich am Anfang sage, dass es da doch deutliche Unterschiede gibt. Und bevor wir, ich sag mal so, in die tieferen Fragen, in die detaillierteren Fragen vielleicht einsteigen, würde ich Sie zum Anfang der Folge einfach mal bitten, vielleicht kurz darauf einzugehen, wie Sie überhaupt dazu kamen, diese Studie zu machen, also was Ihr beruflicher Hintergrund, Ihr thematischer Hintergrund ist, wie Sie einfach diese Idee grundsätzlich hatten und vielleicht auch aus Ihrer Perspektive heraus so die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie vielleicht einfach schon mal zusammenzufassen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, hier im Podcast dabei zu sein und meine Ergebnisse vorzustellen. Mein Name ist Ladislaus Ludescher. Ich habe in Heidelberg Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Bin auch in Heidelberg promoviert über die amerikanische Revolution. Ich habilitiere gerade in Frankfurt über die amerikanischen Präsidenten. Also eigentlich ist Amerika so mein thematischer Schwerpunkt, beziehungsweise die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aber das Thema Berichterstattung, beziehungsweise globaler Süden, hat mich immer schon sehr interessiert. Das ist schon seit Kindheitstagen so, dass ich da immer auch einen Blick in den globalen Süden hatte und auch vor allem zur Frage hin, wie kann man globale Gerechtigkeit verstehen? Es hat auch vielleicht auch damit zu tun, dass ich seit vielen Jahren mittlerweile auch schon für UNICEF tätig bin, ehrenamtlich, und auch darüber nochmal ein ganz großes Interesse am globalen Süden bei mir erwachsen ist. Zum Thema bin ich gekommen, es muss so ungefähr mittlerweile schon 15 Jahre her sein. Sie hatten ja die Studie von 2017 erwähnt und ich habe ja mittlerweile schon weitere Studien, 7, 8 weitere kleinere Analysen hinzugefügt. Also es sind mittlerweile schon über 10 Jahre her. Und ich bin dazu gekommen, dass mir einfach in der Berichterstattung aufgefallen ist, dass manche Länder einfach zu kurz kommen. Also gerade wenn man sich mit den Ländern des globalen Südens auseinandersetzen möchte, dann kann man in den üblichen Medien, also die man normalerweise konsumiert, also Tagesschau ist ganz üblich, wo man da nicht sehr viel erfahren. Da muss man schon wirklich in die spezifischen Medien gehen. Und diesen subjektiven Eindruck wollte ich dann etwas erhärten, indem ich einfach eine quantitative Untersuchung durchgeführt habe. Also ich wollte das sozusagen nicht nur auf subjektive Eindrücke beruhen lassen. Ich habe mich natürlich ausgetauscht mit Kollegen, die das genauso wahrgenommen haben, aber eben diese wirklich konkreten, greifbaren Zahlen haben gefehlt. Und so habe ich dann angefangen, erstmal ein Jahr Tagesschau auszuwerten. Es gibt ja so eine Tagesschau-Archivdatenbank, dass man auch die vergangenen Jahre sich anschauen kann. Und so bin ich in der Zeit immer weiter zurück und nach vorwärts gegangen. Mittlerweile sind das jetzt 17 Jahre, also bis 2023, die ich ausgewertet habe. Und Sie hatten ja noch nach den Ergebnissen schon gefragt. Vielleicht das Wichtigste im Allgemeinen ist, also eine Zahl, ich will jetzt nicht zu viele Zahlen heute verwenden, aber vielleicht auch ein paar Zahlen hier und da, die einfach sehr, sehr bezeichnend sind. Ungefähr 85% der Weltbevölkerung lebt im globalen Süden. Also 85% der Menschen, die auf der Welt leben, leben im globalen Süden. Und da könnte man natürlich erwarten, dass ein entsprechend hoher Prozentsatz ja auch in der Nachrichtenlandschaft sich da irgendwie widerspiegelt. 85% Bevölkerung, aber nur 15% etwa Berichterstattung in der Tagesschau. Das divergiert manchmal sehr stark. Also gerade im Jahr 2022 zum Beispiel im Zuge des Ukraine-Krieges haben wir 10%. Jetzt durch den Gaza-Krieg, Israel-Krieg, sind wir wieder bei 15%, aber ungefähr um diese 10, 15% wanken die Zahlen herum. Ich hatte von der Tagesschau gesprochen, später habe ich das dann ausgeweitet auf zahlreiche andere Medien, sogenannte Leitmedien, also im Printbereich, dann auch im Fernsehbereich natürlich, Talkshows, ausländische Medien habe ich ausgewertet, also die österreichischen führenden Nachrichten, die schweizerischen zum Beispiel und auch in den USA. Und ja, was sehr bezeichnend ist, ist, dass diese Zahl, also 10 bis 15%, sich eigentlich immer wieder findet, unabhängig des Mediums. Also in den Zeitungen ist es sogar noch schlimmer, da gibt es Zeitungen mit 5% am Tag globaler Süden. Aber diese 5 bis 10%, jetzt sage ich mal, vielleicht grob, wo man das fassen kann, das ist etwas, das durch all unsere ja, sogenannten führenden Medien, Leitmedien, sich durchzieht. Es gibt da nur sehr wenige Ausnahmen.
Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich so nach und nach eben auf die Thematik eingehen, warum das so ist und was das für Konsequenzen hat. Wir haben uns, als wir die Studie uns damit beschäftigt haben, dann auch gefragt, und Sie haben das jetzt eben schon so leicht angeschnitten, dass wir uns gewundert haben, dass Sie einen Unterschied machen zwischen der MENA-Region und dem globalen Süden. Also MENA heißt ja Middle East and North Africa. Und die Definition vom globalen Süden ist ja auch nicht so ganz trennscharf, aber eben oft werden diese Länder eigentlich zum globalen Süden hinzugefügt. Und jetzt habe ich auch rausgehört, dass sie das eigentlich auch tun, weil sie gesagt haben, jetzt im Nahen Osten, dadurch, dass jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Konflikt dort liegt, ist der Prozentteil gestiegen. Das heißt, sie sehen, dass es zum globalen Süden gehört, aber warum, also aber trotzdem ist eine ihrer Aussagen in der Studie, dass eben die MENA-Region dann im Vergleich zu den anderen Ländern des globalen Südens deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, eben ähnlich zum sogenannten Westen. Sind da so Gründe, warum diese Region eben so viel mehr Beachtung findet?
Ja, Sie haben schon was ganz Wichtiges auch angesprochen, globaler Süden, globaler Norden, von dem wir reden. Vielleicht nicht alle Zuhörer kennen diese Unterscheidung auch. Und Sie haben es ja schon angesprochen, es ist schwierig, da genau eine Trennlinie zu fahren. Aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz grob kann man sagen, der globale Norden ist das, was man als Westen plus Russland und osteuropäische Gebiete vielleicht bezeichnen würde. Das ungefähr würde man zum globalen Norden zählen. Also der sogenannte Westen, gehört auch Japan, Australien zum Beispiel noch dazu. Und der globale Süden, das ist Lateinamerika, Afrika, Asien, vor allem Südasien. Ja, MENA-Region ist ein ganz wichtiger Punkt, denn tatsächlich gibt es ein gewisses Interesse an der MENA-Region. Und ich muss auch da nochmal sagen, auch da gibt es die Frage, was ist denn überhaupt die MENA-Region? Auch das ist nicht so ganz trennscharf. Gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich habe sie sehr weit gewählt. Bei mir ist die MENA-Region definiert als das Gebiet zwischen Marokko im Westen bis Middle East, North Africa bis nach Afghanistan und Pakistan. Und vor allem Afghanistan war mir wichtig reinzuholen, weil eben da auch ein gewisses Interesse da war, als die Kriege stattgefunden haben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mittlerweile viele, viele Jahre Tagesschau-Analyse betrieben habe. Und in den letzten Jahren hatten wir eine Reihe von Kriegen, Afghanistan, Irak zum Beispiel. Man denke aber auch an den sogenannten arabischen Frühling. Und diese Staaten haben doch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Oder auch man denke an den Einsatz der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Libyen, wo es dann auch immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Also die MENA-Region ist eine besondere Region innerhalb des globalen Südens, die ein höheres Interesse, wenn man so sagen darf, genießt, weil eben da auch viele kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden haben und auch weil da auch gewisse ökonomische Interessen zum Beispiel da sind. Also vielleicht noch, um das ein bisschen auszuführen, Katar war relativ stark in den Medien im Präsent, zum Beispiel wegen der Fußball-WM 2022. Zumindest in den Talkshows hat man da einiges darüber erfahren. Aber die Staaten des globalen Südens außerhalb der MENA-Region sind umso weiter im Verborgenen, im Dunkeln, könnte man sagen. Um das vielleicht nochmal zu quantifizieren, habe es schon angesprochen, 2023 haben wir etwa 15% der Tagesschau im gesamten globalen Süden. und davon entfallen 10% auf die MENA-Region. Also 10% MENA-Region, 5% restlicher globaler Süden.
Ja, wir werden später auch nochmal darüber sprechen, eben über den Inhalt und nicht nur die Quantität von solchen Berichterstattungen, sondern eben auch quasi die Qualität und die Narrative dahinter. Das ist natürlich nämlich auch total wichtig, wie darüber gesprochen wird. Vielleicht fangen wir aber erstmal damit an, was das eigentlich für eine Bedeutung für uns hier im Westen hat, wenn wir eben so wenig über den globalen Süden erfahren, über diese Mainstream-Medien. Keine Ahnung, Stichwort Meinungsbildung über diese Region, Stereotype, die eben verfestigt werden oder überhaupt entstehen. Genau, welche Effekte sind da eben zu erwarten?
Also Sie sprechen schon sehr wichtige Punkte an. Meine Untersuchung war vor allem eine quantitative Analyse. Also ich habe jetzt mal geschaut, wie viel wird berichtet. Und ich denke, wir werden dazu kommen. Ganz wichtig ist die Frage, wie wird berichtet vor allem auch. Das habe ich natürlich auch wahrgenommen, einfach dadurch, dass ich mir so viel angeschaut und durchgelesen habe. Und natürlich auch einen Eindruck gewonnen, wie über den globalen Süden berichtet wird. Nun muss man sagen, es wird sehr wenig berichtet. Vielleicht das schon mal vorab gesagt. Und wenn berichtet wird, dann negativ. Also das sind schon stereotype Bilder, die Sie auch kurz angerissen hatten. Dazu kommen wir später wahrscheinlich dann noch. Und wieso ist das wichtig für uns? Also ich möchte nicht die typischen 3 Ks bedienen, also Kriege, Katastrophen und Krankheiten. Aber wenn wir diese Ereignisse, die dort auch im globalen Süden stattfinden, nicht wahrnehmen, ist ein unglaubliches menschliches Leid vorhanden, das an uns komplett unregistriert vorbeigeht. Das heißt, wieso ist das wichtig für uns? Die Frage vielleicht so aufzugreifen. Zunächst einmal würde ich an allererster Stelle die menschlichen Dimensionen nennen. Also da gibt es unglaublich viele wichtige Ereignisse, die von uns nicht berücksichtigt werden und dementsprechend auch nicht politisch zum Beispiel gelöst werden können, weil einfach die Menschen nichts davon erfahren haben. Es ist nicht auf ihrem Schirm. Es ist nicht in ihrem Bewusstseinshorizont. Und ich kann nur das politisch angehen und lösen, von dem ich zumindest etwas gehört habe oder etwas weiß. Dann zweitens natürlich ist es ganz wichtig, um politische Entscheidungen zu verstehen, die im globalen Süden zum Beispiel gerade stattfinden. Viele Beobachter haben sich sehr irritiert gezeigt, zum Beispiel im Zuge des Ukraine-Krieges und auch jetzt während des Gaza-Krieges, wie Staaten des globalen Südens abgestimmt haben in den Vereinten Nationen. Und viele konnten gar nicht nachvollziehen, dass viele Staaten, zum Beispiel jetzt Brasilien oder Indien, um hier welche zu nennen, eben einen anderen Kurs einschlagen als die Staaten des sogenannten Westens. Und wenn man eben nicht weiß, welche Gedankenmuster und welche Strukturen dort herrschen, welche Ereignisse dort auch stattgefunden haben, dann kann man natürlich auch ganz schwer nachvollziehen, wie eben politisch dort gedacht wird. Das heißt, allein aus diesem Grund, dass wir verstehen müssen, wie diese Staaten funktionieren, dann würde ich es schon für ganz, ganz wichtig erachten, dass überhaupt diese Staaten Farben haben. Ansonsten können wir natürlich gar nicht uns in die Haut einfühlen, sozusagen dieser Staaten und auch der politischen Entscheidungsträger. Und das wird für die Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen. Man denke an die Intervention von China in Afrika, die ja mit vielen, vielen Milliarden sich dort einbringen, oder man denkt auch an Russland zum Beispiel, das sich ja auch in vielfältiger politischer und vor allem militärischer Weise dort einbringt. Und wir können sehr, sehr schwer verstehen, welche politischen und ökonomischen Entwicklungen dort stattfinden, wenn wir nicht eben die Grundlagen sozusagen kennen, die dort gerade momentan aktuell eine wichtige Rolle spielen, weil die Medien einfach nicht darüber berichten.
Ja, okay, ja, das macht natürlich die Perspektive, wie wir quasi, was wir darüber wissen sollten, auf. Im Umkehrschluss macht es natürlich auch schon ein bisschen klar, warum das wichtig auch ist für die Menschen vor Ort, also in den Ländern, in denen wir eben nicht so viel mitbekommen. Sie nennen ja Ihre Studie Vergessene Welten und blinde Flecken. Was bedeutet es denn für die Menschen vor Ort, dass sie so ein blinder Fleck für viele Leute im Westen sind?
Ja, sie kommen auf den Schirmen sozusagen gar nicht vor, sind auch ausgenommen von humanitären Hilfsmaßnahmen, die möglich wären. Ich möchte vielleicht doch noch ein Beispiel nennen, weil es ganz aktuell ist. Jeder weiß, was der Ukraine-Krieg ist. Jeder weiß, dass es diesen Gaza-Krieg gibt. Viele sind aber überrascht gewesen, dass die Houthi-Rebellen plötzlich eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel im Jemen, die dann Schiffe, die das Rote Meer durchfahren haben, angegriffen haben. Und man konnte gar nicht verstehen, wer sind denn diese Houthi? Was ist denn da überhaupt im Jemen? Was passiert denn da? Nun wundert man sich vielleicht, dass man überrascht ist, weil die Vereinten Nationen zum Beispiel seit 10 Jahren etwa sagen, dass der Jemen die schlimmste humanitäre Krise ist, die wir gerade weltweit haben. Oder zum Beispiel noch ein zweites Beispiel, um es gleich vielleicht auch im gleichen Zusammenhang zu nennen, weil auch das zusammengehört. Der tödlichste Krieg, der gerade stattfindet, ist nicht in der Ukraine oder der stattgefunden hat im 21. Jahrhundert, sondern der tödlichste Krieg war der in Tigray, Nordäthiopien. Also es gibt eine Schätzung, man kann hier wirklich nur schätzen, aber es gibt eine Universität, also in die Universität Gent, da gibt es einen Wissenschaftler, der vermutet oder schätzt, dass bis zu 600.000 Menschen dort gestorben sein könnten. In Jemen haben wir die schlimmste humanitäre Krise. In Tigray hatten wir den tödlichsten Krieg des 21. Jahrhunderts und von beiden wissen die Menschen fast gar nichts in Deutschland. Also wenn ich auf die Straße gehe und frage, hast du was vom Ukraine-Krieg gehört? Natürlich, jeder weiß ganz genau darüber Bescheid. Und über diese beiden Konflikte, die unglaublich viel menschliches Leid verursacht haben, wissen die Menschen fast gar nichts. Und das bindet natürlich auch Möglichkeiten der Hilfe. Wenn 600.000 Menschen in Tigray sterben oder 400.000 Menschen, auch da sind noch Schätzungen möglich, in Jemen, dann ist das ein unglaublicher sozusagen menschliches Leid, das da stattgefunden hat, abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Also in einem blinden Fleck tatsächlich, im Dunkeln. Und es ist etwas auch, was in unserem kollektiven Bewusstsein, aber auch im kollektiven Gedächtnis überhaupt nicht präsent ist, was von ebenfalls sehr, sehr ausschlaggebender Bedeutung sein könnte. Es gibt ein weiteres prominentes Beispiel, das man nehmen könnte, zum Beispiel 2011, wenn ich jemanden frage, was ist 2011 passiert, dann werden die meisten Menschen sagen, ja, da war doch Fukushima, dann die Kernreaktorkatastrophe. Oder man erinnert sich vielleicht noch an die griechische Staatsschuldenkrise. Und einigen wird vielleicht sogar noch einfallen, ja, das war das Jahr des arabischen Frühlings mit den vielen Bewegungen dort. Und wenn die Leute nicht sofort von sich aus auf diese Ereignisse kommen, so können sie doch zumindest was damit anfangen, sobald man ihnen die Schlagworte nennt. Und die allerwenigsten Menschen werden wissen, dass da am Horn von Afrika genau im gleichen Jahr, genau als diese Ereignisse stattgefunden haben, 2011, dann über eine Viertelmillion Menschen verhungert sind. Es war eine Welthungerkatastrophe, sozusagen von globaler Dimension in dieser Hinsicht. 260.000 Menschen sind ungefähr verhungert. 50% davon waren Kinder unter 5 Jahren. Und es ist weder im kollektiven Bewusstsein noch im kollektiven Gedächtnis vorhanden. Das heißt, diese Menschen sind gestorben und kein Mensch, im Westen zumindest, weiß von diesen Toten. Und das bindet natürlich auch wieder Ressourcen, weil dann Hilfsgüter zum Beispiel dann nur in Gebiete investiert werden, auch politische Aufmerksamkeit, um Probleme zu lösen, die eben zum Westen gehören. Und Probleme außerhalb dieses Spektrums der Aufmerksamkeit werden vernachlässigt und gehen sozusagen unter, als ob sie nie stattgefunden hätten. Also es gibt dann noch eine zweite Welt mit unglaublich viel Leid leider auch und mit unglaublich viel Toten und auch mit unglaublich viel negativen Ereignissen, die gar nicht registriert wird in unseren Medien und ja, sozusagen eine Parallelwelt, könnte man sagen, zu der öffentlichen Wahrnehmung, die bei uns im Westen herrscht. Aber nur weil der Westen nicht darüber berichtet hat, heißt es nicht, dass diese Menschen nicht gelitten und gestorben sind, sondern wir haben es einfach nur nicht wahrgenommen. Und sobald wir es nicht wahrnehmen, ist das natürlich ein erster Schritt von dahin, dass das wieder passieren kann. Also die Wahrnehmung ist der erste Schritt, um die Wiederholung von etwas Negativem zu verhindern. Aber wenn es gar nicht auf den Wahrnehmungsschirmen sozusagen der Medien, aber auch letztendlich der Öffentlichkeit ist, kann es auch gar nicht gelöst werden, dieses Problem.
Ja, Sie haben jetzt sehr, sehr viele sehr interessante Aspekte angesprochen. Was mir da auch direkt eingefallen ist, ich habe in der Uni so ein paar Journalismus-Theoriekurse auch besucht und da war ja auch diese Nachrichtenwerttheorie natürlich immer ein großes Thema. Also das quasi, ja, um das mal runterzubrechen, an welchen Aspekten, an welchen Faktoren quasi ausgewählt wird, worüber berichtet wird und worüber nicht. Und eine Sache, die da total wichtig ist, ist einfach Nähe. Also das ist ja vielleicht eine Erklärung, nicht, dass das, ich sage jetzt nicht, dass das gut ist oder schlecht oder so, sondern nur eine Erklärung darüber, warum vielleicht viel mehr über die Ukraine berichtet wird als jetzt zum Beispiel in Jemen, einfach weil das geografisch nah ist. Das kann aber auch ja kulturelle Nähe sein. Es wird ja auch sehr viel über die USA zum Beispiel berichtet, obwohl die ja geografisch auch sehr weit sind, aber vielleicht gesellschaftlich, kulturell uns auch näher. Was ich aber auch total spannend fand, was sie in ihrer Studie auch drin hatten, was quasi noch ein weiterer Aspekt ist, der jetzt nicht diese Nachrichtenwerttheorie ist, sondern die ein ganz ja, praktischer Auslöser auch sein kann, ist diese Frage der Korrespondenten und Korrespondentinnen. Also, dass man einfach sagt, man hat hier in Europa zum Beispiel ja, ein deutsches Medium, hat irgendwie in Prag einen Korrespondenten oder Korrespondentin sitzen, irgendwie in Brüssel und an noch irgendwie verschiedenen Orten. Und dann gibt es irgendwie für den ganzen afrikanischen Kontinent vielleicht ein oder zwei, was natürlich auch schon allein darüber natürlich einen Faktor hat, dass man sagt, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig, Sie haben das sehr schön dargestellt, für so und so viele Millionen Menschen sind irgendwie 10 Korrespondenten in Europa zuständig sozusagen und in Afrika sind es für viel, viel mehr Millionen Menschen einer oder eine. Und vielleicht, wenn man das so ein bisschen umkehrt, diese Frage. Also wir stellen uns ja hier, oder im Podcast-Jingle heißt es immer global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Wenn man jetzt so ein bisschen dieses auf den Kopf stellen wieder damit reinbringt, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber das würde mich jetzt einfach interessieren, so dieses, Wie könnte man das denn besser machen? Also man hat diese Nachrichtenwerttheorien an oder diese Nachrichtenwerte, an denen Berichterstattung irgendwie sich entlang hangelt. Man hat dieses Problem von, man hat vor Ort in Afrika ist ja auch eine riesige Fläche, man hat in Afrika irgendwie nur einen Korrespondent oder eine Korrespondentin sitzen. Aber ja, gibt es vielleicht irgendwie im Umkehrschluss so ein bisschen was, wo man sagt, gibt es vielleicht Medien, die das besser machen oder gibt es Dinge, wo man sagen könnte, so müsste es eigentlich klappen, wäre zum Beispiel der Einsatz von mehr Korrespondenten eine Idee zu sagen, um eben genau dem entgegenzuwirken. Ich hoffe, ich habe jetzt sehr viel geredet, ich hoffe, das war nicht zu viel, aber ja.
Ja, Sie haben sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen, wirklich sehr, sehr wichtige Punkte. Alles, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, sodass ich hoffentlich nichts vergesse, sonst geben Sie gerne Bescheid. Also tatsächlich, was macht den Wert einer Nachricht aus? Man spricht auch davon, dass Medien Gatekeeper sind. Das heißt, sie entscheiden über den Wert einer Nachricht. Also erst kommen die Informationen alle an und dann entscheiden eben Medien, kommt das durch oder also lassen wir es durch zum Rezipienten oder geht das dann irgendwo halt in einer DPA-Meldung zum Beispiel unter, die kaum zur Kenntnis genommen wird. Das ist eine ganz wichtige Frage. Was ist dafür verantwortlich, dass ein Medium, dass eine Nachricht das in die Tagesschau zum Beispiel schafft und ein anderes nicht? Und Sie haben schon einen wichtigen Punkt angesprochen mit Nähe. Also da würde ich vor allem auch, was Sie schon angedeutet haben oder angesprochen haben, ganz klar unterstreichen, es geht hier um kulturelle oder vermeintliche kulturelle Nähe, weil viele Regionen tatsächlich viel näher liegen. Also Jemen eindeutig näher als zum Beispiel die USA auf der anderen Seite der Welt oder Japan oder Australien, wo man doch noch ein bisschen mehr empfährt als über diese näheren Regionen. Also diese kulturelle Nähe. Ein Punkt, was auch dazu beiträgt, dass eben ständig dieses, ja sozusagen immer die gleichen Regionen abgebildet werden, ist die sogenannte Diskursspirale. Das hat damit zu tun, dass ein Medium immer auch schaut, was machen denn die anderen Medien links und rechts neben mir. Also das kann über Gattung hinweggehen. Also das die Tagesschau schaut, was macht denn der Spiegel, Spiegel FAZ und so weiter. Einfach mal zu schauen, woran orientieren sich denn die anderen. Und Sie können sich vorstellen, wenn jetzt ein Medium über etwas, ein Leitmedium über etwas berichtet und die anderen auch, also, dass es wirklich eine hohe Bedeutung hat, dann ist der Diskurs, der wird stabilisiert dadurch. Das heißt, es kommt zu einer Diskursspirale. Medium A berichtet darüber, Medium B berichtet darüber und C und so weiter. Und alle laufen in eine ganz bestimmte Richtung. Also ich möchte da auch gar keine Intentionalität oder so etwas unterstellen, weil ja auch immer die Frage ist, ja, gibt es irgendwie eine ominöse dunkle Macht, die das Ganze kontrolliert? Auf keinen Fall, das glaube ich auf keinen Fall. Aber es ist einfach sozusagen im System veranlagt, dass man sozusagen in die Richtung läuft, in die auch die anderen gehen. Und das bestärkt sich dann gegenseitig. Es sozusagen ein Diskurszirkel, der dann ganz, ganz schwer zu durchbrechen ist mit extravaganten, ungewöhnlichen Themen. Wenn man jetzt mit Tigray kommen möchte, dann würde vielleicht Fraktionschefs eines Mediums sagen, ja, wieso sollen wir darüber berichten? Die Menschen haben doch noch nie was davon gehört. Also es braucht doch viel Vorwissen sozusagen, um die Menschen überhaupt einzuführen, wohingegen die traditionellen Themen, die immer wieder durchgekaut werden, da braucht man nicht viel Vorwissen, da kann der Zuschauer reinschalten und weiß sofort, wer die Akteure sind, welche Rolle wer spielt und weiß sozusagen den kompletten Hintergrund. Das heißt, da diese Diskurszirkel zu durchbrechen mit ungewöhnlichen Themen, die aber wichtig sein können, ist ganz, ganz schwer in einer Redaktionssitzung. Und da braucht man schon wirklich was Außergewöhnliches, um da reinzukommen. Wie könnte man es denn noch machen? Vielleicht, weil Sie es ja auch angesprochen haben, also weil die Zahl ja so eindringlich ist, vielleicht haben wir vorgenommen, nicht so viele Zahlen zu nennen, aber vielleicht doch einfach das nochmal genannt. Also es gibt tatsächlich im Jahr 2020 gab es von der ARD zwei Fernsehredakteure in Prag und die waren verantwortlich für Tschechien und die Slowakei mit ungefähr 16 Millionen Einwohnern. Und wir hatten in der gleichen Zeit zwei Fernsehreporter von der ARD in Kenia, in Nairobi, und die waren verantwortlich für 38 Länder mit 870 Millionen Einwohnern. Also die gleiche Zahl, aber 38 Länder mit 870 Millionen Einwohnern. Ein riesiges Gebiet, das ist so, als ob man von Portugal, von Lissabon bis St. Petersburg alles sozusagen als Berichtsgebiet hätte und noch größer. Kann man sich vorstellen, dass da natürlich unmöglich sozusagen deine Abbildung stattfinden kann, die auch adäquat ist. Das heißt, das Nachrichtennetzwerk ist im Westen, sogenannten Westen, viel, viel dichter ausgeprägt als im globalen Süden. Eine Möglichkeit wäre es, dass man da mehr Geld investiert und sagt, wir machen das Netzwerk dort dichter. Immer wenn man mit Journalisten spricht oder mit Petitionsgruppen, dann heißt es, ja, wir haben nicht genug Geld dafür. Eine Möglichkeit wäre, um dem zu begegnen, dass man zum Beispiel Kooperationen macht. Also zwischen dem SRF, der ARD und der österreichischen ORF gibt es ja schon Kooperationen. Wenn man gerade zum Beispiel keinen Journalisten vor Ort hat, dann wird gerade mal auch jemand zugeschaltet, der von einem befreundeten Nachrichtensender sozusagen kommt. Jetzt könnte man sich vorstellen, wenn es so viel kostet, diese Journalisten dort im globalen Süden unterzubringen, dann wäre es doch vielleicht sinnvoll, dass diese drei deutschsprachigen Sender ja sich zusammenschließen und dann einen Report oder eine Reporterin dorthin schicken, um ein Gebiet eben etwas engmaschiger abzudecken. Das heißt, nicht nur ein Sender alleine, sondern dass man eben Kooperation liest. Das wäre eine Möglichkeit, wie man dem Problem begegnen könnte. Und Sie hatten angefragt, gibt es denn Nachrichten oder gibt es Medien, die anders vorgehen? Tatsächlich, ich habe mittlerweile so 40 Medien ausgewertet und zwei sind besonders hervorzuheben. Wenig überraschend, wenn man die Medien kennt. Also im Printwesen ist das die Taz. Die hat einen signifikant höheren Anteil an globalen Süden und vor allem ganz, ganz hervorzuheben ist das Arte-Journal. Also während die Tagesschau 10, 15% globaler Südenanteil hat, hat das Arte-Journal 25 bis 30% Anteil. Das ist schon wirklich ganz, ganz außergewöhnlich ist, wenn man die anderen Medien sich anschaut. Und das Arte-Journal hat einen viel pan-nationaleren, globalen Zugang zu diesen Themen. Vor allem, dazu werden wir, glaube ich, später noch kommen, auch in der qualitativen Berichterstattung gibt es im Arte-Journal ganz andere Arten von Berichten. Also wenn in der Tagesschau der globale Süden vorkommt, dann eigentlich nur negativ mit irgendeinem Problem, das dort stattfindet. Und es ist ganz wichtig, natürlich über diese Probleme zu reden, weil sie eben auf den Schirm müssen. Aber es ist auch wichtig, positive Beispiele anzuführen, damit die Menschen sozusagen nicht die Hoffnung verlieren und denken, das ist sowieso alles verloren dort. Wieso sollte ich mich für dieses Gebiet interessieren? Es ist doch sowieso aussichtslos. Nein, man muss dem begegnen, indem man diesen fatalistischen, deterministischen Gedanken entgegentritt, indem man sagt, nein, es gibt sehr viele, viele, sehr, sehr gute positive Beispiele. Und das Arte-Journal macht das zum Beispiel. Beim Arte-Journal ist das aber auch möglich, weil sie eben 30% teilweise ihrer Sendezeit verwendet. Das heißt, sie können nicht nur über Kriege berichten, sondern sie haben auch Beispiele aus dem kulturellen Bereich. Musik zum Beispiel, Literatur, die im globalen Süden stattfindet. Also positive Beispiele. Sie nehmen sich die Zeit, auch eben ausgewogener die Berichterstattung stattfinden zu lassen. Das Arte-Journal vielleicht noch als Erklärung. Arbeitet ja sehr, sehr stark zusammen mit den französischen Journalisten. Und so hat man dann natürlich auch noch Kontakte zu den ehemaligen Kolonialgebieten, vor allem in Afrika. Gibt es in Frankreich auch ein größeres Interesse an afrikanischen Staaten, genau, die ansonsten von deutschen Medien weiterhin unbeachtet bleiben?
Ja, ich glaube, Sie haben gerade auch die Sprache quasi angesprochen mit Frankreich und den Kolonialgebieten. Das ist ja auch generell, wenn man sich jetzt zum Beispiel allein Afrika anguckt, wahrscheinlich auch nochmal so eine Sache, wenn man jetzt sagt, gut, man hat so und so viele Millionen Menschen, aber man hat ja, glaube ich, allein auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie über 2000 Sprachen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn man dann sagt, gut, man will irgendwie vor Ort Berichterstattung machen, man will da auch recherchieren. Aber dann ist natürlich die Sprachbarriere auch jetzt nicht nur eine Frage, so es sind viel zu wenig Korrespondenten, sondern es sind auch einfach so viele Sprachen, die natürlich dann auch nochmal die Arbeit vor Ort nochmal erschweren. Was mir noch so als Frage kommt, ist, ich weiß nicht, ob Sie da so viel zu sagen können, aber vielleicht einfach, wenn man sich nochmal diesen Welt auf den Kopf stellen, irgendwie versucht, sich von der anderen Seite anzugucken, ist das denn, wie ist denn die Berichterstattung sozusagen in den Ländern selbst? Vielleicht können Sie da was zu sagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nigerianische Medien in Nigeria anguckt, ist das sozusagen eine einseitige Abkopplung, dass nur der globale Norden nicht oder nicht, das ist übertrieben, aber sehr wenig über den globalen Süden berichtet, aber andersrum guckt der globale Süden schon sehr auf den Norden oder ist das, ja, gibt es da so einen generellen Graben oder ist das doch schon eher eine einseitige Abkopplung, die da passiert?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen, und tatsächlich wird die Frage mir häufiger gestellt. Ich habe ja mittlerweile sehr viel von den deutschsprachigen Medien oder auch Westens mal angeschaut. Wie ist es denn umgekehrt? Leider kann ich dazu kaum oder fast gar nichts sagen, denn es ist ein Vorhaben, das ich schon seit längerem verfolge. Es sind natürlich viele Bereiche, die ich gerne mir anschauen würde. Wie nimmt Russland die Welt wahr, würde mich sehr interessieren. China zum Beispiel, ganz spannend. Oder auch eben afrikanische Staaten. Ist ein Bewusstsein für die Dinge, die in Europa so stattfinden. Leider ist das nur ein Vorhaben, ein Forschungsvorhaben für die Zukunft, aber es wäre natürlich sehr, sehr spannend, auch sich mal anzuschauen, da die Regel der Nähe auch gilt oder ob da doch gewisse Ereignisse vielleicht eine größere Aufmerksamkeit umgekehrt genießen, als wir das vom globalen Süden haben. Zur Sprache kann ich vielleicht noch ansprechen. Auch das ist noch eine Idee, dass man sagt, ja, Sprache ist eine Barriere. Viele sprechen dort Englisch oder Französisch, aber es ist trotzdem noch eine Barriere für manche Menschen. Sinnvoll kann es sein, nicht nur Kooperationen der einzelnen Fernsehstationen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum zu machen, sondern auch zum Beispiel Kooperation mit den Journalisten vor Ort. Also auch da gibt es Bemühungen, dass man sagt, wir bilden einen Pool in Anführungszeichen heraus von guten Journalisten, die dort vor Ort berichten können, die dann dazugeschaltet werden können, zum Beispiel, wenn etwas stattfindet. Und das Problem ist, dass manche Medienhäuser eben nicht diesen Pool haben. Ich habe auch mit Journalisten gesprochen, die gesagt haben, ja, da wäre ich total interessiert an so etwas. Also wenn man so eine kleine Liste hätte, dass ich mal kurz am Nachmittag jemanden anrufe, für die Abendsendung vielleicht jemanden zuzuschalten, der dann gut qualifiziert, journalistisch entsprechend auch ausgebildet, vor Ort berichten kann. Das wäre sehr interessant für uns. Aber auch da gilt, würde es sozusagen sinnvoll sein, vielleicht mehr Kooperation zu stiften und mehr zusammenzuarbeiten und nicht sozusagen nur Scheuklappen sein eigenes Projekt zu verfolgen.
Ja, das wäre ja auch aus einer sehr, also dekolonialen Perspektive eigentlich total spannend, da eben viel mehr mit den Menschen zu arbeiten, die wirklich sich auskennen in dem Land, und nicht für ein paar Jahre da stationiert werden und theoretisch viel, vielleicht viel drüber wissen, aber natürlich nicht so die Einzelheiten. Ja, und das ist auch total spannend, dass, ja, Sie haben auch gesagt, dass die Intention Ihrer Studie war ja, Ihre subjektive Meinung zu überprüfen, Ihre subjektive Einschätzung der Berichterstattung. Und genau andersherum wäre es eben interessant, diesen Graben eben zu untersuchen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Menschen in Nigeria viel eben in den Westen schauen dann doch und viel sich mit Amerika auseinandersetzen und vielleicht auch Europa und so. Das ist aber absolut gar nicht auf irgendwas, also es beruht nicht auf viel, nur auf meiner Einschätzung, meinem Gefühl und vielleicht so einer generellen postkolonialen Struktur, die eben noch so vorherrscht. Deswegen ja, ich bin gespannt, ob Sie das irgendwann machen und wir dann da Ihre Forschungsergebnisse auch lesen können. Genau, vielleicht auch noch mal zu den Forschungsergebnissen Ihrer Arbeit zurzeit, weil wir haben uns eben besonders mit der Studie auseinandergesetzt, die eben schon dann bis 2016 die Ergebnisse angeschaut haben. Aber Sie haben ja erwähnt, dass Sie schon weitergemacht haben und vielleicht können Sie dann auch diese Frage schon, vielleicht haben Sie sich auch damit beschäftigt oder Sie haben Gedanken dazu und jetzt können Sie auch gerne nochmal aktuellere Ergebnisse thematisieren, wenn Sie möchten. Nur als wir uns vorbereitet haben, ist uns auch wieder eingefallen, dass wir im Oktober 2022 mit Klima vor Acht, die sich für Klimajournalismus eben einsetzen in Deutschland, über die verschiedene Berichterstattung oder die verschiedene Aufmerksamkeit zu den Fluten in Pakistan und eben der Überflutung des Ahrtals in Deutschland gesprochen haben und über die auch sehr verschiedenen Reaktionen im Angesicht des verschiedenen Ausmaßes der Katastrophe. Wir wollen natürlich auch da wieder nicht sagen, dass über das eine es mehr legitim ist, darüber zu berichten als über das andere, sondern wir wollen eben, ja, dass eigentlich idealerweise eben über beides sinnvoll berichtet wird. Sie haben in Ihrer Studie ja auch über Naturkatastrophen und Fluten und so geschrieben. Haben Sie auch über diese Diskrepanz was geforscht oder wie ist da so Ihr Eindruck dazu und ja, welche anderen interessanten Aspekte aus den letzten Jahren können Sie noch so nennen?
Also auf jeden Fall, Flutkatastrophen sind immer ein sehr gutes Beispiel, um diese Diskrepanz zwischen dem Interesse aufzuzeigen. Und auch, man könnte auch sagen, diese sozusagen Ambivalenz, aber auch diese Janusköpfigkeit, vielleicht, dass eben mit zweierlei Maß gemessen wird, leider, sobald eben Menschen des globalen Nordens betroffen sind, oder noch deutlicher, wenn eben Deutsche betroffen sind. Sie haben jetzt die Fluten angesprochen, Pakistan, Ahrtal. Da ist ganz deutlich, da ist ja ein Drittel des Landes Pakistan, also man hat ja von einer Jahrhundertflut gesprochen, ein Drittel des Landes war unter Wasser. 2100 Tote, wenn ich mich nicht täusche, die es gegeben hat. Und Ahrtal natürlich, mit jedem Tod, mit jedem Opfer hat man Mitleid und das möchte man auch nicht diminuieren, aber die Aufmerksamkeit wird natürlich deutlich stärker präsent. Weil der Unterschied ist, wir in Deutschland haben ja ein Sozialsystem, also es gab ja sofort Hilfsmaßnahmen, die einsetzen konnten, die den Menschen Unterstützung geben konnten. Das haben Staaten, die in Südasien zum Beispiel von Monsunregenfällen betroffen sind, eben nicht. In Pakistan gibt es das nicht. Da gibt es ja kein Versicherungssystem. In dem Sinne kann man sich auch nicht an den Staat wenden. Das heißt, die Menschen sind dann wirklich Naturkatastrophen völlig ausgeliefert. Und ja, also was mir natürlich einfällt, ist zum Beispiel, dass es zur Ahrtal-Katastrophe bei Markus Lanz Talkshow, also Diskussionsthemen gab, die das behandelt haben, aber eben keine zur Flut in Pakistan. Also da kann man schon sagen, sozusagen, da gab es kein gewissermaßen kein Interesse. Aber Jahrhundert, also Flute, die stattfinden, sind immer wiederkehrend ein Beispiel dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. 2017 zum Beispiel, das ist schon in der Studie drin gewesen, gab es ja diese Hurricanes, die vor allem den Süden der USA zerstört haben und einen Teil der Karibik. Gab es Harvey, Irma und Maria war der dritte Hurricane. Und die haben ungefähr 310 Todesfälle zur Folge gehabt. Tagesschau hat darüber 38 Minuten berichtet im Jahr 2017 im Sommer. Und zur gleichen Zeit haben wieder Monsunregenfälle in Südasien stattgefunden. Also wieder auch Indien, vor allem Bangladesch, Nepal, Pakistan waren betroffen. Da hatten wir auch wieder 1000, ich glaube 2000 Tote, Entschuldigung, 2000 Tote, also 7-mal mehr Tote, über nur 2 Minuten 30 Berichtssendezeit. Das heißt, auf der einen Seite 38 Minuten für die Toten oder für die Opfer, die es in den Süden der USA gegeben hat. Und auf der anderen Seite für 7-mal mehr Opfer, mehr Todesfälle, nur 2 Minuten 30 Sekunden für die Opfer des Monsuns. Noch extremer ist es, wenn man sich anschaut, dass ebenfalls zur gleichen Zeit, zum Beispiel in Sierra Leone, gab es Erdrutsche. Und da sind auch 200 Menschen gestorben. Also genau die gleiche Zahl wie bei diesen drei Hurricanes in den Süden der USA. Und die Berichtszeit in der Tagesschau war 55 Sekunden, also 38 Minuten versus 55 Sekunden, gleiche Anzahl der Todesfälle. Und ganz schlimm ist es sogar mit Erdrutschen in Nigeria gewesen, auch in derselben Zeit. 100.000 Menschen, die vertrieben wurden, also 100.000 Personen, die ihre Heimat verloren oder verlassen mussten. Und 100 Tote etwa. Und das kam nicht mal in den Tagesschau-Nachrichten vor. Also sieht man schon, dass es da eine ganz starke Diskrepanz gibt. Es ist nun so, vielleicht gerade an diesen Beispielen kann man festhalten, dass viele Journalisten das übrigens auch wahrnehmen. Ich verweise immer gerne auf den Journalisten Arne Perras, der 2017 einen Beitrag geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung und der genau das zum Thema gemacht hat. Der hat auch gefragt, was zählt denn unsere menschliche Würde oder unsere hohen westlichen Werte, wenn wir auf der einen Seite alle Kameras auf die texanischen Opfer richten, weil das eben zum globalen Norden gehört, aber kein Mensch sich für die Opfer in Bangladesch interessiert, die dort Hab und Gut alles verloren haben und auch auf ein Sozialsystem zurückgreifen können. Also es gibt auch durchaus zahlreiche Journalisten und Medienschaffende selbst, die das wahrgenommen haben, dass es eben diese zweierlei Maßstäbe gibt, wie etwas beurteilt und bewertet wird.
Ja, ich glaube, diese kurze Erklärung hat nochmal sehr vor Augen geführt, dass eben, wenn über den globalen Süden berichtet wird, auch sehr viel Negativität im Fokus steht. Und es ist ja wichtig, dass eben über diese zahlreichen Toten eben berichtet wird. Genauso wichtig ist es aber, wie Sie auch vorhin schon angesprochen hatten, dass es eben auch positive Geschichten gibt, dass wir eben Stereotype und unsere Vorurteile über gewisse Länder und ihre Menschen einfach verlieren, weil es einfach nicht so schwarz und weiß ist, wie es oft eben dann in den Nachrichten zu sehen ist und es auch viel diverser ist. Die Länder unterscheiden sich deutlich mehr, als wir es wahrnehmen. Und genau, deswegen wollen wir jetzt vielleicht mal einen Schritt weg von der Quantität, so ein bisschen zur Qualität machen. Und eben, ja, wie wichtig sind denn die richtigen Narrative, die richtigen Geschichten, vielleicht auch konstruktiver Journalismus, der eben Lösungen in den Vordergrund stellt und eben auch mal zeigt, wie läuft es denn im globalen Süden mal besser als im globalen Norden? Wo sind die Innovationen, die uns vielleicht weiterhelfen können, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr uns auf die Menschen dort einlassen würden und auf ihre Ideen? Wie wichtig ist die Abkehr von der Negativität?
Unbedingt auf absolut ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Denn leider ist es ein Totschlagargument, wenn man sagt, ja, man muss die Aufmerksamkeit dorthin richten, man muss auch aktiv werden, etwas dagegen tun, wenn man ein Problem sieht, wenn es im globalen Süden stattfindet. Dann ist ein Totschlagargument, das ich häufiger zu hören bekomme, ist, ja, es ist doch sowieso da alles verloren, es bringt nichts, dass man sagt, ja, das Geld landet doch in irgendwelchen zweifelhaften Taschen und dass die Leute reproduzieren sich in unglaublichen Mengen, das kann man doch sowieso nicht mehr lösen, dieses Problem. Und das sind diese Totschlagargumente, die man immer wieder bekommt. Nun möchte ich es auch nicht gut reden. Natürlich gibt es Korruption in manchen Staaten. Also klar, das ist auch nicht alles gut, was an Entwicklungshilfe passiert ist, ist auch nicht hundertprozentig alles gut. Aber die Folgerung daraus, den Kopf in den Sand zu stecken und sich komplett nur noch auf das eigene kleine Leben sozusagen zu konzentrieren, das halte ich für völlig verkehrt. Erstens, weil es natürlich unmenschlich ist, langfristig, also aus ethischer Perspektive, unmenschlich einfach diese Menschen dort plötzlich selbst zu belassen und über gar kein Interesse an ihnen zu zeigen. Und zweitens, in einer globalisierten Welt gibt es nur noch wir und keine absoluten Grenzen. Also das kann es auch nicht mehr geben. Die Welt wächst immer weiter zusammen und alles, was auch im Entferntesten passiert auf der Welt irgendwo, irgendwann wird es auch einen Niederschlag bei uns haben. Und es ist am besten, diesen Niederschlag möglichst früh zu erkennen, als zum Beispiel jahrelang zu warten, bis dann Probleme dann letztlich doch wieder auch nach Europa kommen oder nach Deutschland. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dieses fatalistische Denken, man kann doch sowieso nichts ändern, mit positiven Beispielen dagegen anzukämpfen und das aufzuräumen. Ein Beispiel ist vielleicht der globale Hunger. Das ist von dem Welternährungsprogramm, das ich übrigens gerade auch sehr intensiv untersuche, im Zuge einer Otto-Brenner-Stiftung-Studie, die ich gerade durchführe. Und da hat mich das Thema interessiert, ja, wie wird denn über den globalen Hunger berichtet. Und das WFP nennt es das größte lösbare Problem der Welt. Also es ist ein fundamentales Problem, keine Frage. Durch die Pandemie, Auswirkungen und durch den Ukraine-Krieg, auch durch den Anstieg der Weizenpreise zum Beispiel, hat sich das Problem intensiviert. Wir haben momentan etwa bis zu 828 Millionen Menschen, die an Hunger leiden auf der Welt. Aber das Problem kann gelöst werden. Das wird von allen Hilfsorganisationen ganz stark unterstrichen. Dann die Welthungerhilfe, FAO, WFP, alle weisen darauf hin, dass wir in den letzten Jahren vor der Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg eine sehr positive Entwicklung hatten. Also die Zahl der Hungernden ist ständig zurückgegangen. Und es gibt ja dieses berühmte SDG-Ziel von 2030, dass man sagt, bis 2030 soll der Hunger gelöst werden auf der Welt. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig werden, weil wir zurückgeworfen wurden, eben diese beiden wichtigen Ereignisse. Aber trotzdem liegt das in der Nähe, wenn wir wollen, politisch wollen. Wir können das Problem lösen, vielleicht ganz pointiert gesagt, also einfach um zu erkennen, wieso auch das Welternährungsprogramm davon spricht, dass das größte lösbare Problem ist. Der Welt werden gerade 2 Billionen Dollar ungefähr laut der aktuellen CIPRI-Studie, also mehr als 2 Billionen Dollar für Waffen ausgegeben. Das sind 2.000 Milliarden Dollar. Für die Bekämpfung des Hungers weltweit wird aktuell etwa 12 Milliarden Dollar ausgegeben. Also das ist das, was rein für die, dahinzu kommt natürlich noch Entwicklungshilfe, aber rein für die Hungerbekämpfung 12 Milliarden Dollar. Nun hat ein kanadisches Institut errechnet, wenn man zusätzlich jedes Jahr diese 12 Milliarden um weitere 14 Milliarden ergänzen würde, also das heißt statt 12 jetzt 26 Milliarden ausgeben würde, könnte man das Problem Hunger bis zum Jahr 2030 lösen. Nun gibt es unterschiedliche Definitionen. Was bedeutet Hunger lösen? Heißt es, dass es gar keinen Hunger mehr gibt oder dass zumindest die schlimmsten Fälle sozusagen zurückgefahren sind? Darüber kann man debattieren, aber die wichtigste Botschaft ist, mit relativ wenig Geld kann man das Problem in den Griff bekommen und kann man ein Ende sozusagen des Problems in Sichtweite bringen. Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, also wir haben gerade Militärausgaben in den NATO-Ländern deutlich erhöht und ein Bruchteil dessen wäre nötig, um dieses gewaltige Problem zu lösen. Die Menschen haben aber kein politisches Bewusstsein dafür, dass dieses Problem so naheliegend ist. Viele Menschen denken, es ist doch sowieso ein aussichtsloser Kampf. Die Bevölkerungszahlen im globalen Süden schießen durch die Decke. Man kann das Problem globaler Hunger nicht lösen. Aber alle Untersuchungen, zumindest wissenschaftlicher Natur, sagen, natürlich kann man es lösen, sobald der politische Wille da ist. Woran es fehlt, ist der politische Wille. Und politischer Wille kann erst aufgebaut werden, sobald die Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür gesammelt hat und auch Druck entsprechend macht. Es gibt einen Präzedenzfall dafür. Also es fordert sozusagen mehr Aufmerksamkeit für den globalen Hunger, so wie vor wenigen Jahren, jetzt ungefähr ein, zwei Jahrzehnte ist das her, man die Aufmerksamkeit sehr stark auf die Klimafrage gelenkt hat. In den 90er Jahren ist man ausgelacht worden dafür, wenn man sich für den Klimaschutz eingesetzt hat. Heute, natürlich gibt es unterschiedliche sozusagen Geschwindigkeiten der einzelnen Parteien, aber es würde sich doch keine Partei, also keine demokratische der Parteien mehr, trauen, sozusagen Klimawandel anzuzweifeln. Alle Parteien sind d'accord, dass dagegen etwas getan werden muss. Jeder kann mit diesem Thema sofort etwas anfangen. Deswegen, weil es auf die Tagesordnungspunkte gesetzt wurde, weil es viele Diskussionssendungen darüber gegeben hat, in Hart aber fair, Menschen bei Maischberger oder Maybrit Illner, Markus Lanz. Viele haben darüber gesprochen, die Politiker haben erkannt, das ist ein Thema, das die Menschen bewegt, darüber wird diskutiert. Wir haben einen Druck sozusagen, da etwas zu verändern. Das Gleiche würde ich mir wünschen für das Thema globale Hunger, weil das Thema gar nicht so aussichtslos ist, wie viele Menschen denken würden. Nein, es ist fassbar, es ist zum Greifen nahe. Es ist mit einem Bruchteil des Geldes, was für andere Dinge ausgegeben wird, zu erreichen. Aber es gibt keine Lobby sozusagen, die im medialen Bereich darauf aufmerksam macht. Also vielleicht hier auch eine repräsentative Zahl zu nennen. Während des Jahres 2020, da waren wir in der Pandemie, gab es 3.000 Berichte, die ausgestrahlt wurden in Deutschland in der Tagesschau. 3.000 Beiträge ungefähr im gesamten Jahr. In diesen 3.000 Beiträgen haben sich gerade mal 9 mit der Hungersituation beschäftigt, also 9 von 3.000. Jetzt werden Sie vielleicht denken, na gut, 9, es gibt ja noch viele andere Themen, das kann ja viel sein. Ich gebe Ihnen noch eine zweite Zahl sozusagen zum Vergleich. Über die Pandemie hat im gleichen Jahr haben 1.300 Berichte sozusagen berichtet. Also von diesen 3.000 waren 3.000 Gesamtbeiträgen, entfielen 1.300 auf die Pandemie und 9 Berichte auf den Hunger. Und sicher, wenn man von diesen Pandemiebeiträgen, und ich möchte, das war ein ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall, also ich möchte das nicht diminuieren, aber wenn man von diesen 1.300 100 weggenommen hätte, wäre ich sicherlich nicht weniger informiert gewesen über die Pandemie. Aber der Hunger hätte eine unglaubliche Aufwertung sozusagen im kollektiven Bewusstsein erfahren. Also da ist noch eine Menge sozusagen an Potenzial, das man aktivieren könnte, um auf die entsprechenden Themen zu lenken. Und eben auch die positiven Beispiele. Es gibt ja Staaten, die man aus dem Hunger rausgeholt hat. Natürlich auch viele Staaten, die noch immer betroffen sind, aber es gibt ja auch Staaten, die es geschafft haben, rauszukommen und für die jetzt Hunger zum Beispiel keine Rolle mehr spielt. Auch da könnte man vielleicht auch Berichte entsprechend anführen.
Ja, vielen Dank. Das ist alles total spannend, was Sie erzählen. Und bevor wir jetzt zu so einer etwas ja, an unser Publikum gerichteten Abschlussfrage kommen, würde ich Ihnen jetzt auch nochmal gerne den Raum geben, um noch irgendwas loszuwerden, was Sie vielleicht noch loswerden wollen, was wir ein bisschen übersehen haben, noch nicht angesprochen haben, weil es gilt eigentlich immer in unseren Folgen, unsere Gäste sind die Expertinnen, aber irgendwie habe ich besonders heute das Gefühl, da gibt es bestimmt noch so, so viel mehr. Und genau, wenn Sie noch einen Punkt oder zwei, drei Punkte noch anbringen möchten, die wir bisher noch nicht besprochen haben, dann tun Sie das gerne jetzt und dann würden wir danach noch zu einer Abschlussfrage kommen.
Also vielleicht, wenn Sie sagen, das ist ein Thema, das man vielfältig noch behandeln könnte, auf jeden Fall stimme ich natürlich ganz zu. Falls jemand sich dafür interessiert, sich mit dem Thema noch weiter zu beschäftigen, ich habe eine Homepage eingerichtet, in der ich auch meine Folgeuntersuchungen hochgeladen habe. Vielleicht kann ich kurz sagen, wie man da hinkommt. Da gibt es auch YouTube-Videos mit den Ergebnissen. Also wenn man sagt, jetzt möchte ich nicht so viel Studien lesen, vielleicht mir ein kleines Video anschauen. Und weitere Informationen, da gibt es zum Beispiel auch eine Online-Petition, die man unterschreiben kann, die zur Grundlage hat, dass man den globalen Süden stärker in die Medien bringen möchte. Also wenn Sie sagen, da habe ich noch Interesse, dann können Sie auf die Suchmaschine Ihres Vertrauens gehen. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber auf die Suchmaschine Ihres Vertrauens und dann eingeben IVR Heidelberg. Und dann kommen Sie automatisch auf die von mir betreute Seite. IVR steht für interdisziplinäre Vortragsreihe. IVR Heidelberg, dann kommen Sie auch zu einer Wanderausstellung übrigens. Falls jemand zuhört, der sagt, ich würde gerne die Informationen in einer Wanderausstellung zeigen, kann er oder sie sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Es gibt dann eben solche Tafeln, die auch in Schulen gezeigt werden können, zum Beispiel auch Volkshochschulen, Stadtbüchereien. Da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Auch da gibt es Möglichkeiten, sozusagen dieses Thema noch weiter ins Publikum zu bringen. Ein wichtiger Punkt wäre mir noch, was kann ich denn persönlich tun vielleicht? Sie haben ja auch den konstruktiven Journalismus angesprochen, was ich ganz wichtig finde. Eine Möglichkeit ist, selbst aktiv zu werden. Was ich gemacht habe, ist zum Beispiel die Ergebnisse den Journalisten selbst zu schicken, den Journalistinnen und Journalisten. Ich habe sozusagen alle, also so viele Journalistvertreterinnen und Vertreter von Journalisten angeschrieben, die digital erreichbar waren. Und ich habe auch die Ergebnisse an sämtlichen Abgeordneten im Bundestag zum Beispiel geschickt, also von den demokratischen Parteien. Eine Partei habe ich ausgenommen, wo ich gedacht habe, dass da nicht sehr viel zu erwarten ist an Rückmeldung. Aber ich habe es allen Abgeordneten geschickt, genauso auch für die Schweizer Abgeordneten und auch für die Abgeordneten des Nationalrates in Österreich, einfach um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Problematik gibt. Was Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt bei uns, jetzt uns Zuhörer machen können, ist vielleicht eine E-Mail zu schreiben, zum Beispiel an die Tagesschau-Redaktion. Zu sagen, ich habe da etwas gehört davon, mir ist es auch aufgefallen, dass Sie viel zu wenig über den globalen Süden berichten. Bitte, ich würde mir mehr Berichterstattung darüber wünschen. Und wenn das genügend viele Leute tun, dann kann tatsächlich doch etwas, glaube ich, bewegt werden. Es muss eben eine gewisse Masse, ein gewisser Checkpunkt muss erreicht werden, dass da die Veränderungen stattfinden können. Es gibt noch einen Punkt, vielleicht, den man ansprechen kann. Viele Kritiker sagen, ja gut, mit solchen Petitionen erreicht man nicht sehr viel, dann muss man sozusagen an die Selbsterkenntnis des Medienwesens appellieren und da ist nicht viel zu erwarten, sagen viele Kritiker. Ich habe die Hoffnung, dass da immer noch tatsächlich doch noch viele Medienschaffende sehr aufgeschlossen sind. Also Sie müssen das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe da auch viel Wohlwollen gespürt, vor allem zum Beispiel von Deutschlandfunk oder auch von anderen Medien. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, das wäre eine ultima Möglichkeit, eine Quote einzuführen. Dass man sagt, dass man politisch festlegt, dass zum Beispiel, jetzt sage ich einfach mal eine Zahl, 25 oder 30% der Nachrichtenseiten in einer Zeitung oder der Sendezeit in einer Nachrichtensendung auf den globalen Süden entfallen müssen. Ich persönlich bin da sehr, sehr vorsichtig mit so einem Vorstoß. Einerseits ist mir das sehr sympathisch, wenn es dazu käme, sozusagen, dass plötzlich 30% auf den globalen Süden entfallen. Andererseits bin ich bei dem Zwang davor sehr, sehr skeptisch, weil das ein Eingriff, ein massiver Eingriff wäre in die Pressefreiheit der Medien, die uns ja sehr, sehr wichtig ist. Also ich verstehe Leute, die sagen, die Quote muss her, ansonsten stimmen wir nicht zu diesen 30%. Aber auf der anderen Seite würde ich tatsächlich doch sagen, dass die Pressefreiheit mir so wichtig ist, dass ich eben an die Selbsterkenntnis der Medienschaffenden appellieren möchte.
Ja, vielen Dank. Von dieser Quotenidee habe ich noch nie was gehört. Total interessant, aber ja, sehr, sehr schwierige Dynamik, das abzuwägen auf jeden Fall. Sie haben jetzt ein bisschen, weil wir fragen auch gerne am Ende unsere Gäste, was jeder Einzelne tun kann. Das heißt, Sie haben schon das ein wenig beantwortet. Ja, Sie haben ja auch schon quasi Ratschläge gegeben, an welche Medien man sich wenden kann, Taz oder eben das Arte-Journal. Wir, Christina und ich, wir versuchen uns auch auf jeden Fall schon sehr gezielt über den globalen Süden auf dem Laufenden zu halten. Ich könnte vielleicht auch noch ein paar meiner Empfehlungen geben. Es gibt zum Beispiel den Newsletter What Happened Last Week, in dem die Journalistin Sham Jaff aus dem globalen Süden eben Nachrichten kuratiert und zusammenstellt, einmal wöchentlich. Und es gibt den Afrika-Podcast 55 Countries oder auch das deutsche Welle-Format The 77%, die eben beide verschiedene Themen des afrikanischen Kontinents im Speziellen eben nehmen und da heranzoomen. Genau, deswegen das noch als Empfehlung. Wenn Sie noch eine weitere Empfehlung haben oder eben noch eine weitere Handlungsaufforderung an unsere Hörerin, dann gerne jetzt auch noch.
Also ich kann auch vielleicht den Newsletter von Heiko Hilke empfehlen. Dresdner Institut für Medienforschung, glaube ich, ist das. Der bietet ein Newsletter an, wo er die wichtigsten Nachrichten auch zusammenfasst und jeden Tag eben morgens verschickt, wo dann auch Links zu weiteren wichtigen, interessanten Beiträgen zu finden sind. Und da würde mir noch das Katapult-Magazin, das Sie vielleicht kennen werden, einfallen, das aus Greifswald stammt und ja mit viel Herzblut sozusagen betrieben wird. Auch ein sehr interessantes Magazin, das eben auch vor allem mit Grafiken und Karten zum Beispiel, auch wie in meiner Studie sind ja gelesen, haben wir auch sind ja gesehen, dass da auch viele Grafiken gebildet werden. Und ich glaube, das ist sehr gut, um komplexe Sachverhalte visuell veranschaulichen zu können. Es gibt auch eine Homepage von Katapult, kann man sich auch erstmal anschauen. Oder zum Beispiel in Arte. Arte kann ich ganz generell sehr, sehr empfehlen. Also wirklich wunderbare Beiträge. Da gibt es das Re-Magazin oder zum Beispiel auch mit offenen Karten, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Das sind auch häufig sehr global perspektivische Themen, die dort behandelt werden.
Okay, super. Ja, wir werden diese Ressourcen auch in unsere Shownotes packen. Auch ihr eigener Link zu der Wanderausstellung, die ich tatsächlich, deswegen bin ich auf Ihre Studie aufmerksam geworden, weil ich bei einer Konferenz das mal gesehen hatte und habe sie dann auch in meiner Masterarbeit zitiert. Und deswegen sind Sie heute hier quasi, weil ich sie dadurch, ja, auf Sie aufmerksam wurde und freue mich total, dass Sie hier waren. Ich fand es wirklich total spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits. Ich freue mich, wenn das Thema ein bisschen Aufmerksamkeit erfahren kann. Und ja, Mundpropaganda ist auch wichtig. Und Sie sehen, es wird ja eine Wirkung entfaltet. Sie haben von dieser Ausstellung gehört. Und heute sitzen wir im Podcast. Das heißt, es lohnt sich auch weiterzuerzählen und einfach das Thema weiterzutragen.
Ja, also vielen Dank.
Ja, war wirklich sehr spannend. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback schicken an podcast@masifunde.de oder auch mal bei Instagram vorbeischauen, was wir bei Masifunde sonst noch so treiben. Und genau, die ganzen Ressourcen, über die wir gesprochen haben, die neuen Studien, die Ladislaus Ludische schon veröffentlicht hat nach der großen Studie und die ganzen Empfehlungen für Medien und Formate, die findet ihr auch noch in den Shownotes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.